Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Ausgabe von Im Dialog, dem Podcast des Dialog Lebenswertes Aldersee. Der Dialog Lebenswertes Aldersee ist eine Bürgerliste, bestehend aus vielen unterschiedlichen Menschen, die sich zusammengefunden haben, unseren Ort Aldersee positiv mitzugestalten. Seit unserer Gründung verfolgen wir das Ziel, mehr Transparenz und Offenheit in die Alterseer Gemeindepolitik zu bringen. Und genau darum geht es in unserem Podcast. Wir möchten Orientierung bieten und den Menschen in Aldersee und im gesamten Ausseerland ein Angebot machen, sich über aktuelle Themen in unserer Gemeinde zu informieren. In dieser Folge unseres Podcasts geht es aber nicht nur um Gemeindepolitik, sondern um ein Thema, das alle Menschen dieses Planeten auf die gleiche Weise betrifft. Ich spreche vom Problem der Klimaerwärmung. Und wer wäre besser geeignet, um kompetent über das Thema Klimawandel zu sprechen, als eine Klimawissenschaftlerin? Ich freue mich besonders darüber, heute die wohl bekannteste österreichische Klimawissenschaftlerin in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Frau Professor Dr. Helga Kromkolb. Hallo.
Hallo.
Und ich werde das heutige Interview nicht alleine führen, sondern gemeinsam mit meiner eloquenten und charmanten Gemeinderatskollegin Evi Schattner. Hallo Evi.
Ein herzliches Hallo. Danke für die Komplimente.
Mein Name ist Thomas Jeide und die Aufzeichnung des Podcasts erfolgt am 24.02.2023. Schwerpunkt unseres heutigen Gesprächs wird ganz klar auf der Frage liegen, welche Auswirkungen und Folgen der Klimawandel auf unsere Region, nämlich das Steirische Salzkammergut, hat und welche Möglichkeiten es auf Gemeindeebene gibt, diesen Problemen zu begegnen. Beginnen möchte ich aber mit einer biografischen Frage an Frau Professor Kromkolb. Wie wird man eigentlich zur bekanntesten Klimawissenschaftlerin Österreichs?
Wahrscheinlich, indem man den Mund zu oft aufmacht. Nein, ich habe Meteorologie studiert und habe mich eben zunehmend für jene Aspekte dieses Faches interessiert, die gesellschaftlich relevant sind. Das war am Anfang die Luftreinhaltung, die Ausbreitung von Schadstoffen in der Luft und dann kam die Ozonschicht dazu und dann kam das Klima dazu. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, genügt es, dass man selber dazu forscht, dass man Ergebnisse hat, wenn das doch etwas ist, was alle Menschen betrifft. Muss man dann nicht, gerade wenn man aus Steuermitteln sein Gehalt bezieht, muss man dann nicht auch die Information weitergeben. Und das hat mich dazu geführt, dass ich eben immer stärker auch Vorträge gehalten habe, auf Einladungen reagiert habe. Ja, und das weitet sich dann automatisch aus.
Im Laufe der Zeit, wie hat sich die Wahrnehmung der Klimaforschung seit Beginn Ihrer Laufbahn verändert?
Also ich glaube, es hat sich die Priorität sehr stark verschoben. Wie zur Zeitpunkt, wo ich studiert habe, war zwar Klimawandel ein Thema, aber es war nicht ein dominantes Thema. Und wie gesagt, auch selber war ich ja ursprünglich nicht in der Klimabereich tätig, sondern in der Luftreinhaltung. Und das war die Phase, wo überall neue Fabriken gebaut wurden, wo neue Kraftwerke gebaut wurden. Und da ist es eben darum gegangen, mit welchen Belastungen müssen wir rechnen von der Luftqualität her. Und das hat sich dann verschoben. Einerseits hat sich das Wirtschaftsdenken verändert. Und diese ganze Bewegung hin zu reinerer Luft, zu verbesserter Luftqualität, die ist zum Erliegen gekommen, wie es immer mehr darum gegangen ist, mit neoliberalen Denken immer mehr dazu gekommen ist, wie kann ich möglichst effizient, möglichst viel produzieren mit möglichst hohem Profit. Und da spielt natürlich dann die Luftqualität keine große Rolle mehr, nicht? Und da ist dann eine Phase gekommen, wo wir eher versucht haben zu erhalten, was erreicht war. Und dann sind aber neue Themen gekommen. Das war einerseits Atom, Tschernobyl natürlich und die Nachbarkernkraftwerke, aber dann eben auch die Ozonschicht, die bedroht war und wo es wirklich gelungen ist, und das muss man wirklich immer wieder betonen, wo die Menschen gemeinsam weltweit sich darum bemüht haben, dass die Ozonschicht nicht weiter zerstört wird und tatsächlich die ozonzerstörenden Substanzen ganz dramatisch zurückgefahren haben. Es war leichter als beim Klimawandel, weil das dort eben sich um einzelne, relativ viele, aber doch Firmen gehandelt hat, die umstellen mussten und es hat Ersatzstoffe gegeben. Aber immerhin, es war keine Selbstverständlichkeit und Österreich hat sich damals im internationalen Diskurs in der Diplomatie wirklich sehr eingesetzt und sehr erfolgreich eingesetzt, hier etwas zu verändern, obwohl wir so ein kleines Land sind, was uns ja immer gesagt wird, da können wir nichts tun. Also da war man damals wirklich wirksam. Und dann kam eben der Klimawandel Und der ist ja auch nur langsam auch ins Bewusstsein der Kollegenschaft gedrungen. Das hat ja eine Weile gedauert. Auch die Zentralanstalt für Meteorologie, der offizielle Wetterdienst Österreichs, hat lange noch von den verrückten Jahren gesprochen, so als ob die einmal vorbeigehen und dann wird es wieder normal.
Welche Zeit war das ungefähr?
Ja, das waren die 70er, ja, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre. Und dann ist halt immer deutlicher geworden, dass das nicht vorbeigeht, sondern dass das schon seine guten Gründe hat, warum sich das so verändert und dass wir als Menschen daran eben einen ganz, ganz entscheidenden Anteil haben. Es hat lange gedauert, bis wir das wirklich quantifizieren konnten, in welchem Ausmaß der Mensch hier beiträgt. Aber das ist dann also eigentlich systematisch gegangen. Und in der Wissenschaft ist das heute im Grunde genommen unumstritten, die Tatsache, dass im Detail kann man natürlich noch viel, ist noch vieles offen und kann man noch über vieles diskutieren. Aber die Tatsache, dass der beobachtete Klimawandel in erster Linie auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen ist, das ist eigentlich soweit allgemein akzeptiert. Ich kann nicht sagen bewiesen, weil wir in der Naturwissenschaft gar nichts beweisen können, sondern nur eben feststellen, dass diese Hypothese mehr erklärt als irgendeine andere und im Grunde genommen wir keine Widersprüche sehen. Ja, wie gesagt, die Frage dann, was tut man dagegen, ist logischerweise die nächste und da scheiden sich die Geister natürlich schon. Und das ist dann aber auch weniger eine naturwissenschaftliche Frage, sondern in erster Linie eine sozialwissenschaftliche, eine ökonomische Frage und da gibt es natürlich verschiedene Wege und es gibt auch nicht die eine goldene Antwort. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo man jetzt eigentlich diskutieren sollte und nicht mehr, ob es den Klimawandel gibt und wer daran schuld ist.
Ja, also ich denke, dass alle miteinander was tun müssten, oder? Weltweit. Und da ist ja oft so, dass gesagt wird, was sollen wir im kleinen Österreich tun? Ich glaube, jeder, auch im kleinen Österreich oder auch besonders in Ländern, die sehr industrialisiert sind, sehr vorne dabei sind, haben wir den Auftrag. Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Also wenn man so das Gesamthaft betrachtet, ist natürlich die industrialisierte Welt die den Großteil der Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht hat, die wir jetzt drin haben und die jetzt diesen Klimawandel verursacht. Aber es gibt verschiedene Aspekte. Man kann also, Österreich emittiert in Summe ungefähr 2/10 der gesamten Treibhausgase. Das heißt, das ist nicht sehr viel und wenn wir auf Null gehen, dann ändert das am Klimawandel nichts. Aber man kann sozusagen verschiedene Aspekte dabei sehen. Ein Vergleich, der, glaube ich, recht hilfreich ist, man geht auch zur Wahl, obwohl man nur eine Stimme hat. Und die Wahl nicht entscheidet, nicht? Und trotzdem geht man zur Wahl. Das heißt, es geht wirklich darum, dass alle miteinander ein Ziel verfolgen. Die Summe aller kleinen Länder, die weniger als 1 oder 2% der Treibhausgasemissionen ausmachen, machen zusammen auch 1/4 der Treibhausgasemissionen, also 25%. Das heißt, das ist auch nicht nichts. Also wir sind auch daran beteiligt. Und dann ist aber ein Argument, das mir sehr wichtig ist. Wir können nicht erwarten, dass die Länder der dritten Welt, die Entwicklungsländer oder die Schwellenländer, dass die sagen, na gut, wir dürfen keine Schadstoffe mehr, keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre einbringen. Wir hören auf, weil wir groß sind und ihr tut lustig weiter. Also es geht schon darum, dass wir zeigen, dass wir es ernst nehmen. Und gerade als ein reiches Land ist das ganz wichtig, dass wir zeigen, dass wir es ernst nehmen und zeigen, dass man ein gutes Leben haben kann, eine durchaus florierende Wirtschaft haben kann, ohne diesen Beitrag zum Treibhauseffekt.
Also auch aus Vorbildwirkung zu ganz zeigen, wesentlich, wie es gehen könnte, wenn man das wirklich gewissenhaft umsetzt und ernst nimmt.
Genau, die Vorbildwirkung, die wäre unheimlich wichtig, weil bis jetzt ist ja irgendwie die Erzählung, man muss zuerst reich werden und dann kann man umweltfreundlich werden. Und das gilt für den Einzelnen und das gilt für die Staaten. Und in Wirklichkeit werden systematisch die Staaten zwar reicher, aber sie werden nicht umweltfreundlicher. Und auch die reichsten Staaten, dazu zählt Österreich, ist nicht umweltfreundlich. Und das heißt, wir müssen zeigen, dass das geht. Und natürlich müssen die Schwellen- und Entwicklungsländer versuchen, dass es ihnen besser gehen möge, sozial besser gehen möge, ohne dass sie diese zusätzlichen Treibhausgasemissionen verursachen. Das heißt, es sind völlig unterschiedliche Herausforderungen. Diese Länder müssen sozusagen einen ganz anderen Weg gehen wie wir. Wir müssen sozusagen von zu viel Ressourcenverbrauch herunter und die müssen den Ressourcenverbrauch konstant halten, aber sozial besser werden.
Und genau über solche globalen Ziele wird ja dann alljährlich auf den Weltklimakonferenzen gesprochen. Die bahnbrechendste war ja sicher die Pariser Klimakonferenz, wo man sich dann auf dieses 1,5-Grad-Ziel geeinigt hat, also dass die Erwärmung der Welt nur maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit betragen darf und soll. Wie realistisch ist die Einhaltung dieses Ziels jetzt, einige Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen überhaupt?
Also wenn man das naturwissenschaftlich betrachtet, dann geht sich das noch aus. Also wir haben nicht so viel Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht, dass man sagt, das geht jetzt gar nicht mehr, sondern es ginge noch. Ob es realistisch ist, weil die Menschen jetzt endlich verstehen und endlich was tun, das kann ich nicht beurteilen. Also wenn wir so weiter tun wie bisher, ist ein klares Nein, dann geht es sich nicht aus. Aber ob wir sozusagen diese Kehrtwenden schaffen, die notwendig sind, das weiß ich nicht und ich verbringe aber auch keine Zeit damit zu spekulieren, weil ich mir denke, es ist vernünftiger daran zu arbeiten, dass wir es tun, als zu überlegen, ob wir es tun können. Und ich denke, wenn alle sich darum bemühen, dass es geht, sind die Chancen, dass es wirklich geht, einfach viel größer, wie wenn wir uns jetzt gegenseitig die Wahrscheinlichkeiten vorrechnen. Ich denke mir, wenn ich jemanden Ertrinkenden sehe in einem Fluss, dann werde ich auch hineinspringen und versuchen, ihn zu retten und nicht ausrechnen, ob sich das ausgehen kann, ob ich den erreiche oder so. Also ich glaube, das ist einfach vorbei, die Zeit, wo man sich überlegt hat, naja, geht sich's aus, was muss ich tun und so. Wir können jetzt nur mal sagen, Volldampf voraus und alles versuchen, um es noch möglich zu machen.
Die Wissenschaft argumentiert ja dann auch immer in verschiedenen Szenarien, jetzt nur wenn ich den aktuellen Bericht des Club of Rome nehme, mit dem too little too late Szenario, quasi wir machen weiter wie bisher, ein bisschen Klimaschutz und die wesentlichen Sachen lassen wir aber so stehen, oder wir geben wirklich diesbezüglich Volldampf und schauen, dass wir hinkommen. Aber was wäre denn so ein Szenario mit 2,5, 3,5 Grad Erderwärmung, was würde das für Österreich, für Europa und für die gesamte Welt bedeuten?
Ja, es bliebe nicht so, wie es jetzt ist. Es muss uns schon klar sein, dass Klima etwas ganz Entscheidendes für die Zivilisation ist und für die verschiedenen Kulturen ist. Und sobald sich Klima ändert, verändert sich sehr viel. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch früher schon. Also Völkerwanderungen sind ausgelöst worden. Nicht zuletzt, dass Amerika voll mit Menschen mit irischer Abkunft ist, hängt ja auch damit zusammen, dass in Irland die kleine Eiszeit einfach zu Hungersnöten geführt hat. Also Klimawandel hat gesellschaftliche Konsequenzen und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir aufhören, Klimawandel als ein Umweltproblem zu sehen. Klimawandel ist ein gesellschaftliches Problem, weil die Gesellschaft darauf reagieren muss. Und bei größeren, höheren Temperaturen ist es halt so, dass in weiten Teilen der Welt, also gerade so im äquatorialen Bereich oder Subtropenbereich, einfach viele Städte unbewohnbar sein werden, zumindest einen Gutteil des Jahres. Das heißt, die Menschen müssen von dort weg. Das heißt, wir sind wieder bei Völkerwanderung im Grunde genommen. Die Gletscher schmelzen, das heißt, der Meeresspiegel steigt. Das heißt, die Menschen müssen auch aus den Küstenregionen weg. Und zwar insbesondere aus den dicht besiedelten, flachen Flussdelten, also Nildelta, Ganges, Brahmaputra, Delta und so weiter. Der Meeresspiegelanstieg geht zwar ein bisschen langsamer als die Hitze, aber unerbittlich. Das heißt, es ist auch nicht etwas, wo dann einmal etwas passiert, dann wandern alle und dann setzen sie sich wieder irgendwo hin und es bleibt so, sondern das ist, was wir jetzt auslösen, ist eine Veränderung, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende ziehen wird, weil sich die Küstenlinien einfach kontinuierlich weiter verändern werden, weil die Ozeanerwärmung und das Schmelzen des Eises einfach sehr langsame Prozesse sind, aber einmal gestartet, gehen sie halt von selber weiter. Und natürlich hat es Konsequenzen für unsere ganze Landwirtschaft. In Österreich spielt der Tourismus eine Rolle. Also man kann hinschauen, wo man will. Es wird sich alles ändern.
Also wegen Tourismus vermutlich auch Richtung Wintertourismus.
Sowohl Winter- als auch Sommertourismus. Also im Winter in Österreich geht es halt darum, haben wir noch Schnee und wo haben wir noch Schnee, in welchen Höhen haben wir noch Schnee, wie lange wollen die Menschen wirklich in den Höhen dann Skifahren, wo es vielleicht zu windig oder zu schnell das Wetter umschlägt. Also das ist ja nicht jedermann fürs Hochgebirge zu begeistern. Und Gletscher werden zunehmend verschwinden, was im Übrigen auch für die Wasserverfügbarkeit Konsequenzen hat. Aber es ist natürlich schon auch der Sommer. Da kann man jetzt sagen, da hat Österreich vielleicht einen Vorteil, weil es wird im Mittelmeerraum unheimlich warm werden, heiß werden. Und die Menschen werden vielleicht nicht mehr bis in den Mittelmeerraum fahren, sondern eher schon an den österreichischen Seen sich ihre Erholung suchen. Also es gibt durchaus auch positive Aspekte, oder es kann sie geben, zumindest vorübergehend. Die Frage ist nur, bei so einer krassen Veränderung, und wir reden jetzt von plus 2-3 Grad, bei so einer krassen Veränderung, wie viel von dem ganzen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem überhaupt noch funktioniert. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass alles bleibt wie jetzt, nur ist es halt wärmer, sondern manche Wirtschaften werden das nicht überleben oder manche Sektoren der Wirtschaft werden es nicht überleben. Das heißt, es wird sich unheimlich viel verändern. Und ob dann das im Urlaub fahren noch so im Vordergrund steht, kann, glaube ich, im Moment niemand sagen.
Wir haben ja von der Verantwortung auch eines kleinen Staates wie Österreich eingangs gesprochen, wenn es darum geht, eben die Hausaufgaben zu machen. Jetzt hat sich Österreich ja sozusagen verpflichtet oder das Ziel erklärt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Wie bewerten Sie hier den Stand der Dinge? Wird genug getan? Ist genug getan worden in den vergangenen Jahren? Und was wären jetzt die wichtigsten Schritte?
Also das Ziel ist einmal gut. Die Industrienationen sollten 2040 CO2-neutral sein. Und das ist mehr, als wir vorher hatten. Also man muss schon sagen, die Regierung hat etwas ins Programm geschrieben, was gut ist, dass es drinsteht. Sie haben auch eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben im Regierungsprogramm stehen, die dorthin helfen würden. Aber Sie setzen es nicht um. Das heißt, wir haben das Problem, dass die entsprechenden Maßnahmen nicht passieren. Und ein Ziel, das man sich setzt, wenn man nicht die Maßnahmen dazu auch trifft, nützt halt nicht sehr viel, nicht? Also wenn ein Skirennläufer sich die Abfahrt gewinnen will bei der nächsten Olympiade, dann weiß er, dass er gewisse Geschwindigkeit auf die Piste bringen muss. Und wenn er sie jetzt noch nicht hat, dann muss er halt trainieren, damit er hinkommt. Und da genügt es nicht, dass er sich vornimmt, sondern er muss auch was tun dafür und er müsste es auch überprüfen. Weil es nützt nichts, wenn er dann nach 4 Jahren feststellt, es hat nicht gereicht oder ich habe das Falsche trainiert, kann ja auch passieren. Sondern er muss das auch überprüfen und dazu brauchen wir ein Klimagesetz. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen das Klimagesetz nicht, das funktioniert auch so. Ich glaube, kein Spitzensportler würde das so sehen, dass er sagt, ich brauche dazwischen gar nichts überprüfen, ich bin fleißig. Das genügt halt einfach nicht.
Und wir tun uns ja wahnsinnig schwer momentan, das Tempo aber dann auch auf die Piste zu bringen, wenn ich bei der Metapher mal bleibe, weil nie war die Bereitschaft bei vielen Menschen so groß, sich privat eine PV-Anlage zu installieren. Und jetzt ist das Problem, ich war teilweise über 12 Monate dann auf die notwendigen Teile. Oder Stichwort Windkraft, ja, es ist die Bereitschaft da, aber nicht bei mir zu Hause im Ort. Ja. Also wir kriegen es irgendwie nicht hin. Woran mangelt es da?
Also die Tatsache, dass wir jetzt in so einen Engpass bei erneuerbaren Energien kommen, das hat natürlich auch etwas mit Politik zu tun, weil wir einfach so lange nicht darauf hingearbeitet haben, dass eben sehr viele Menschen umstellen müssen. Und dann hat man eben beschlossen, dass man russisches Erdgas nicht mehr importieren möchte und dann nicht vorgesorgt. Nicht? Also man müsste ja gleichzeitig dafür sorgen, dass zumindest Schnellsiederkurse gemacht werden für Installateure, dass man vielleicht Anlagen aufbaut, die Photovoltaik in Österreich produzieren und so weiter. Also das kann man ja. Man kann ja sehr rasch reagieren, wenn man will. Und sozusagen die ersten Schritte einmal rasch machen und dann einen Übergang schaffen, nicht? Weil Schnellsiederkurse ist nicht keine Dauerausbildung, aber für den Anfang wäre es einmal ganz gut und der Rest läuft dann parallel mit. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die auch wirtschaftlich interessant werden und natürlich auch sehr vielen Menschen eine sinnvolle Betätigung geben würden, die jetzt entweder keine finden oder gar nicht dürfen, nicht? Und da denke ich durchaus auch an die Menschen, die hier auf einen Entscheid warten, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Wenn man ihnen in der Zeit etwas mitgeben würde, was sie erlernt haben und wo sie uns auch helfen können, wäre das doch für alle ein Gewinn. Also da haben wir, glaube ich, in den letzten 30 Jahren einfach zu wenig getan, aber auch jetzt nicht schnell genug in der richtigen Richtung reagiert. Das andere ist, dass man eben offensichtlich einen gewissen Druck braucht, um sich bereit zu erklären, dass man sich mit Photovoltaik auseinandersetzt oder mit thermischer Solar. Und beim Wind, und da erinnere ich mich an einen Pfarrer in Südtirol, wo auch die Gemeinde dagegen war, dass am Berg, Sattel, ein Windkraftwerk, also eine Windmühle aufgestellt wird, und er hat gesagt, er hat damit kein Problem. Das ist wie ein Gipfelkreuz, nur drehen sich die Arme. Und ich glaube, also so einfach umdenken und dann sagen, ja, warum eigentlich nicht? Das hat ja Vorteile.
Da gibt es ja auch ein paar positive Beispiele bei uns im Bezirk. Es war in Trieben.
Trieben, genau.
Trieben, dort soll ein Windpark errichtet werden und man hat dort in der Gemeinde eine Volksabstimmung durchgeführt. Vorher von Seiten der Errichtungsgesellschaft informiert, der Gemeinde auch ein Angebot gemacht, wie sie und die Bürger finanziell davon profitieren können. Und da ging diese Volksabstimmung relativ eindeutig auch pro Errichtung dieses Windparks aus.
Also ich glaube, dass wenn man die Menschen einbezieht in einer geeigneten Weise, wenn man darüber redet, was man ja eigentlich erzielen muss, weil wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen bis 2040 CO2-neutral sein, dann heißt das ja, wir müssen es überall sein. Nicht? Also es geht, die Bundesregierung selber emittiert ja relativ wenig. Nicht? Das sind wir ja alle, die emittieren. Das heißt, wie wollen wir dorthin kommen? Und was tun wir dafür? Diese Frage, was tun wir, in welcher Reihenfolge und so weiter, das ist etwas, wo die Menschen mitreden sollen. Und dann kommen sie relativ rasch drauf, dass es wahrscheinlich vernünftig ist, ziemlich schnell auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dann hat man zum Beispiel noch ein bisschen länger Zeit, bis man das Auto abgibt, nicht? Also, und ich glaube insofern, und dann zählt natürlich auch mit, ob die Gemeinde etwas davon hat. Und es gibt einige Gemeinden in Österreich, die wirklich vorausgegangen sind und die selber ihren Windpark errichtet haben oder sich selber um Erneuerbare gekümmert haben. Und die haben jetzt auch sozusagen den ganzen Gewinn davon. Und das finde ich sehr sinnvoll.
Können Sie zum Ausbaustand der erneuerbaren Energien in Österreich was sagen? Bewertung? Wie gut sind wir da unterwegs?
Also wir waren von vornherein gut, weil wir einfach sehr viel Wasserkraft hatten. Wir haben also für die Stromerzeugung war der Wert in Österreich immer schon relativ hoch, aber wir haben kaum zugelegt. Nicht? Deutschland war viel schlechter und hat enorm zugelegt und überholt uns jetzt. Nicht? Also ja, ich vergleiche das gern mit einem Tafelklassler, also einem Schüler, der in die erste Klasse kommt und der schon lesen kann. Und der fadisiert sich und kümmert sich nicht darum, was unterrichtet wird, und dann versäumt er den Anschluss, nicht? Denn dann lernen die anderen schon irgendwas anderes und er hat noch immer.
Also auf den Lorbeeren ausgeruht. Ja. So in die Richtung.
Ja, richtig. Und das haben wir einfach viel zu spät verstanden. Und wir haben dann auch einen Zickzackkurs hingelegt, nicht? Also einmal wurde der Wind subventioniert und dann hat das aufgehört, dann wurde die Biomasse subventioniert, dann hat das aufgehört. Also man hat sich auf nichts einstellen können und das gilt natürlich auch für die Wirtschaft. Also es geht oft gar nicht so sehr darum, was man tut, sondern dass man Maßnahmen trifft, die wirklich langfristig halten. Das ist mit ein Grund, warum ich es für unheimlich wichtig hielt, dass Österreich so ähnlich wie es in der Nuklearfrage über alle Parteien hinweg eine gemeinsame Position gibt, dass wir das auch beim Klima bräuchten. Wir brauchen über die Parteien hinweg zumindest Eckpunkte, die eingeschlagen sind, wo man sagt, an denen rüttelt man nicht. Dann kann man darüber reden, ob man die Subventionen ein bisschen höher oder niedriger macht, aber zumindest, dass man einen gewissen Anteil an Photovoltaik erreichen möchte, das müsste gemeinsam beschlossen werden, damit nicht mit jedem Regierungswechsel was anderes angepeilt wird. Das gilt auf der Bundesebene, aber das gilt natürlich auch auf der Landes- und auch der Gemeindeebene. Also wir brauchen hier wirklich einen Konsens in der politischen Landschaft und letztlich dann auch in der Bevölkerung.
Das ist ja eigentlich auch, was die Bewegung, also die letzte Generation, Stichwort Klimakleber, eigentlich fordern, oder? Dass sie sagen, wir müssen gemeinsam den Klimawandel mal wirklich glauben, dass er wirklich stattfindet und gemeinsam dafür einstehen, dass wir auch das in eine gute Richtung lenken. Was halten Sie von den jungen Menschen, die sich da für eine gute Zukunft einsetzen?
Also im Grunde genommen sagt das jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Nicht? Und was die jungen Menschen betrifft, die haben natürlich die berechtigte Sorge, dass sie ausbaden müssen, was wir jetzt verschlafen. Und das ist wirklich berechtigt. Das betont die Wissenschaftler immer wieder, und zwar international. Da kann man hinschauen, wo man will. Also das ist gar keine Frage. Sie haben ein berechtigtes Anliegen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass viele junge Leute wirklich ganz ernsthaft mit Depressionen und Zukunftsangst kämpfen, weil sie eben sehen, wie sich diese ganze Klimasituation entwickelt. Und dass sie dann auf Mittel zurückgreifen, die sozusagen im Bereich des zivilen Ungehorsams liegen, das verstehe ich vollkommen. Ich finde das auch ein legitimes Instrument in einer Demokratie. Sie akzeptieren ja auch, dass sie gestraft werden dafür. Manchmal muss man eben Sachen machen, die auch strafbar sind. Solange das Ding gewaltfrei abläuft, bin ich der Meinung, dass das ein völlig legitimes Instrument ist. Ich finde sogar, sozusagen, ich bewundere die jungen Menschen sogar, die das tun, weil es nicht so angenehm ist, sich auf einer Straße festzukleben. Erstens ist das Festkleben schon an sich nicht sehr angenehm. Und dann wird man noch beschimpft und man ist ein Hindernis und zum Teil sieht man immer wieder, werden sie sogar getreten. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, dass sich da immer wieder junge Leute, aber es sind nicht nur junge Leute, finden, die sich dem aussetzen. Ob es bessere Methoden gibt, auf das Problem aufmerksam zu machen, möglicherweise. Aber ich kann nur jeden, der eine bessere Methode weiß, dazu aufrufen, dass er sie einsetzt.
Aber es kann ja der Weg sein, um bessere Methoden wach zu rütteln oder wach zu küssen, wie man sagt, einfach um das Bewusstsein durch das, dass man die Menschen einfach ihren täglichen, gewohnten Ablauf einfach da ein bisschen rausholt und aufmerksam macht, hallo, hört es einmal zu, schaut es einmal hin.
Ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass wir die Fridays for Future, wie die Schüler und Schülerinnen angefangen haben, am Freitag zu streiken, da war der Aufruf genauso, da sind sie genauso beschimpft worden, und darf man das, und das darf man doch nicht, und die sind nicht bildungswillig, und weiß ich, was man ihnen alles nachgesagt hat, dass sie gekauft sind und so weiter. Und jetzt gelten sie als die Braven, und alle sind der Meinung, ja, würden die letzte Generation so handeln wie die Fridays for Future, dann würden wir das ja einsehen. Also das verschiebt sich alles ein bisschen, und ich glaube schon, ich glaube, dass es auch in der Geschichte Beispiele gibt, dass man die extremeren Formen braucht, damit die gemäßigteren überhaupt Gehör finden. Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Wie gesagt, ich denke, es gibt noch viele andere Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams oder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und ich kann nur sagen, derzeit muss man jede begrüßen, die daherkommt, sofern sie gewaltfrei ist. Und letztlich ist es ja eigentlich ein Aufruf, ein Bekenntnis zu einer Staatsform, weil es geht ja nicht, sie fordern ja nicht, der Kanzler muss weg oder das Parlament muss aufgelöst werden, sondern sie fordern, dass die gewählte Regierung endlich das macht, was ihre Aufgabe wäre und wozu sie sich selber verpflichtet hat.
Für mich ist diese aktuelle Diskussion rund um die Klimakleber ja, so ein bisschen symptomatisch für die gesamte Debatte. Einerseits, wir diskutieren über die Form und nicht über den Inhalt. Weil wenn wir über den Inhalt diskutieren würden, eine der Hauptforderungen der letzten Generation ist ja das Tempolimit 100 auf österreichischen Autobahnen und 80 auf Landstraßen. Also eine Maßnahme, die man ohne materiellen Aufwand sofort umsetzen könnte. Und Sie sprachen ja vorher von dem Konsens, den es braucht. Und genau hier gibt es diesen Konsens nicht und die politischen Parteien können sich nicht mehrheitlich dazu durchringen und in der Bevölkerung meines Wissens gibt es auch keine Mehrheit, weil man müsste verzichten. Ich meine, dieser Verzicht, ein bisschen schneller mit dem Auto zu fahren, da geht es nicht ums Leben, dass ich genug zu essen habe oder dass ich friere, sondern es geht einfach um mein Recht, irgendwo vielleicht mit 130 jemand anderen zu überholen. Ist Verzicht in der Form nicht mehr vermittelbar?
Also ich denke, wenn sich die Regierung durchbringen würde und sagen würde, jetzt machen wir das einmal 2 Monate lang und dann sehen wir weiter, würde nach 2 Monaten kein Mensch mehr drüber reden. Ich glaube, das sind einfach Sachen, wo eben Gewohnheiten geändert werden müssen und die 130 sind ja nicht irgendetwas, das uns genetisch in uns drinsteckt und 130 fühlen wir uns wohl und bei 120 nicht mehr und bei 140 auch nicht. Das ist ja vollkommen willkürlich. Sieht man auch an der Debatte, die ja parallel in Deutschland läuft, wo es darum geht, dass die wenigstens auf 120 runterkommen von Unbegrenzten und die Debatte läuft genauso wie unsere. Also das ist eine Scheindebatte und ich glaube, das müsste man einfach einmal wirklich sagen, okay, wir probieren es aus und wenn es absolut nicht geht, dann nehmen wir es wieder zurück. Und ich denke, dass in der Zeit, also es gibt so viele Maßnahmen. Ich weiß von der Rektorin von der Uni Graz, die hat also plötzlich einfach Parkplätze umgewidmet und ein Riesenaufschrei, 2 Wochen lang, und nachher hat kein Mensch mehr darüber geredet. Das ist am Anfang, um Gottes Willen, jetzt kann ich dort nicht mehr fahren oder nicht mehr stehen oder nicht mehr so schnell fahren. Und dann ein bisschen später merkt man es gar nicht mehr, weil in Wirklichkeit der Unterschied zwischen 100 und 130 ist ja nicht so groß, weil ja kein Mensch in Wirklichkeit ständig 130 fährt. Nicht? Das ist ja die Maximalgeschwindigkeit. Es gibt natürlich Überschreitungen, die kann man sowieso einmal anfangen mit dem Schlafen. Aber sozusagen die Durchschnittsreisegeschwindigkeit ist ja ohnehin viel niedriger und sie wird nicht dramatisch absinken, wenn wir von 130 herunterkommen.
Ist es vielleicht das Gefühl, dass Menschen den Eindruck haben, dass Klimaschutz automatisch etwas zu tun hat mit Verzicht? Also vielleicht ist dieses 100 statt 130 als das eine, aber dann kommt die Forderung, man soll kein Fleisch mehr essen, man soll die Wohnung maximal auf 20 Grad heizen, man soll nicht mehr in den Urlaub fliegen. Ist es das, was einfach viele Menschen dann stört und dazu bringt, sich von der Debatte auch abzukehren?
Das kann schon sein, aber ich glaube,
sind das überhaupt Sachen, die wirklich effizient werden, wenn wir jetzt schon bei diesem Beispiel sind?
Das sind sicher Sachen, die wirksam werden, ist überhaupt keine Frage. Also das ist wir könnten auch die Subventionen einstellen, nicht? Das würde auch schnell gehen und würde sogar Geld sparen. Also es gibt vieles, was man tun kann. Aber
ich hätte eine kurze Frage eben für unsere Zuhörer. Die Tempo von 130 auf 100, was bringt das genau?
Also für den Einzelnen, der fährt, der jetzt immer 130 gefahren ist und dann 100 fährt, bringt das ungefähr ein Viertel der Benzin- oder Dieselkosten. Also der spart unheimlich ein.
Also wird eigentlich jeder für sich selber Gutes tun und profitieren, weil er einfach länger fährt und weniger bezahlt dafür.
Und er ist halt vielleicht um 5 Minuten später oder irgendwo. Also für den Einzelnen ist es auf jeden Fall von Vorteil. Es geht natürlich nicht ganz leicht, 100 zu fahren, wenn alle anderen 130 fahren. Deswegen braucht man eine gemeinsame. Deswegen nützt auch dieses freiwillig 100 nicht so wahnsinnig viel, solange es nicht die vielen machen. Wenn man aber die ganze Flotte anschaut, da fährt ja nicht jeder ständig 130, dann sind die Reduktionen niedriger, dann sind wir irgendwo bei 10%. Aber 10% ist auch schon sehr viel. Und wie gesagt, netto null bis 2040, also irgendwann müssen wir was ändern. Und ich glaube, was man übersieht, ist, dass alle diese Maßnahmen eben auch Vorteile haben. Also im Fall von Tempo 100 kommt eben nicht nur, dass man Geld spart, sondern, ja, da muss ich vielleicht noch etwas sagen, weil ich da öfters Zuschriften bekomme. Der Betreffende ist ja dann länger unterwegs. Das heißt nicht, dass er mehr Treibstoffe verwendet, weil wie viel Benzin ich verwende, ist nicht von der Zeit abhängig, sondern von der Strecke und der Geschwindigkeit. Also nicht von der Zeit. Beim Fleisch ist es ja genauso, nicht? Wenn wir weniger Fleisch essen, dann verursachen weniger Treibhausgase, das ist der Klimateil, aber darüber hinaus ist es zumindest für die meisten in Österreich gesund, weil wir einen ungesund hohen Niveau an Fleischkonsum haben. Wir brauchen weniger Fläche für die Nahrungsmittelerzeugung, weil Tiere Die Erzeugung von Futtermitteln für Tiere nimmt derzeit einen Großteil unserer Fläche in Anspruch. Da könnten wir stark reduzieren, das heißt, wir hätten mehr Fläche für andere Nahrungsmittel. Die Tierhaltung in Österreich ist ja auch nicht so, dass man sagt, hurra, denen geht's allen gut. Das heißt, man kann auch einfach aus Gründen des Tierwohls sagen, ich esse weniger Fleisch. Und wenn man eben nicht nur weniger Fleisch isst, sondern insgesamt auch saisonal, biologisch, regional, dann hat man eben zusätzlich auch einen Vorteil für die Landwirte, weil die Landwirte bei biologischer Landwirtschaft einfach helfen, Humus aufzubauen im Boden. Und das speichert CO2 aus der Atmosphäre, also gespeichert wird der Kohlenstoff, aber das CO2 wird der Atmosphäre entnommen. Und das bedeutet, dass der Boden weniger schnell austrocknet in Trockenheitsphasen, aber umgekehrt auch viel mehr Wasser aufnehmen kann, wenn es stark regnet. Das heißt, wir haben weniger Dürre, wir haben weniger Überschwemmungen. Das heißt, der Bauer hat eine verlässlichere Ernte. Gesündere Pflanzen, die dann auch gegen schädliche resistenter sind. Das heißt, rundum lauter Positives. Und schlafen tut man auch besser, wenn man nicht Fleisch am Abend isst. Also es gibt so viel Positives, dass man sich fragt, wieso wehrt man sich so dagegen? Es geht ja nicht darum, dass niemand je Fleisch essen darf, sondern es geht ja nur um eine Reduktion des Fleischkonsums.
Dass es nicht jeden Tag sein muss.
Auf keinen Fall zweimal am Tag, und es muss auch nicht jeden Tag sein, nicht? Also in der Zeit meiner Großeltern war das der Sonntagsbraten und da hat man einmal in der Woche Fleisch gegessen. Inzwischen ist Fleisch halt so ein bisschen zu einem Statussymbol geworden, dass man sich das leisten kann. Aber wenn man ehrlich ist, Fleisch ist jetzt schon viel billiger als so viel anderes. Das heißt, von Status ist auch keine Rede mehr. Das heißt, das kann nicht mehr die Ursache sein. Also ich glaube, das ist wirklich nur eine Frage der Gewohnheit des Ausprobierens. Es gibt Gott sei Dank jetzt schon eine Menge von Gasthäusern, die vegetarische oder vegane Speisen anbieten. Das kann man ja einfach mal ausprobieren gehen.
Und das sind ja eigentlich auch wirklich ein Großteil der Zivilisationskrankheiten, was eigentlich auf falsche oder zu viel Ernährung zurückzuführen sind.
Richtig, aber auch auf die Art, wie unsere Nahrungsmittel erzeugt werden. Nicht? Und das ist ja, also insgesamt brauchen wir das ist eine der Kehrtwenden, die wir brauchen in dem Bericht des Club of Rome, dass die ganze Landwirtschaft, die man ja mit der Ernährung zusammendenken muss, dass die einfach sich umstellen muss. Weil die Art, wie wir jetzt unsere Böden zerstören und wie wir mit allen unseren Nahrungsmitteln Gifte und Hormone aufnehmen, die da nicht hineingehören, das ist auf Dauer einfach nicht gut. Das heißt, auch da gehört eine.
Da muss ich jetzt die Landwirte ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich denke, dass sie einfach auch den wirtschaftlichen Druck versuchen zu entsprechen und versuchen einfach zum Überleben. Und ich glaube, da gehört schon auch der mündige Konsument dazu, der den Bauern in der Region bewusst direkt unterstützt und eben nicht dann billig irgendwo einkauft und eben die Massentierhaltung unterstützt. Ich stimme Ihnen völlig zu, aber ich möchte auch immer aufzeigen, dass die Landwirtschaft da schon einen gewissen Druck ausgesetzt ist und wo es einfach wichtig wäre, dass die Menschen sich dessen bewusst sind, dass sie, wie sie einkaufen, natürlich mitbestimmen, wie das Tierwohl ist, wie was dann wirklich auf einen Teller landet und wie auch die bäuerlichen Familien leben können.
Ja, es ist selbstverständlich gut, dass Sie darauf hinweisen. Das ist natürlich was ganz Wesentliches, aber das kann ich jetzt nicht nur dem Konsumenten anlasten, sondern da geht es auch darum, dass das System sich ändert. Weil warum ist denn der Landwirt so unter Druck? Warum ist der Bauer und die Bauern, warum haben die so eine kleine Marge, wo eine schlechte Ernte sie wirklich in Probleme bringt? Also das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, nicht? Und das ist eben unser Wirtschaftssystem, wo auch Geld in erster Linie eingesetzt wird, um mehr Geld zu machen, indem man möglichst effizient und billig produziert. Und das ist eine falsche Richtung.
Oft auf Kosten der Qualität.
Natürlich auf Kosten der Qualität. Das kann man im allen. Das kann man sich bei der Kleidung anschauen. Das kann man sich bei den elektronischen Geräten. Das kann man sich überall anschauen. Wird überall Wegwerfware produziert im Grunde genommen, weil man möchte, dass immer wieder etwas gekauft wird. Und das ist unheimlich ressourcenverschleißend. Und das ist kein Wirtschaftsdenken, kein Wirtschaftssystem. indem wir je Nachhaltigkeit erreichen können. Es sei denn, die Zahl der Menschen geht radikal herunter, ich weiß nicht, auf 1 Milliarde oder so, dann können wir uns das vielleicht wieder leisten. Aber bei den 8 Milliarden, die wir jetzt schon fast sind, oder sind wir jetzt gerade schon, glaube ich, da können wir uns so eine vergeuderische, so eine verschwenderische Art, mit Ressourcen umzugehen, einfach nicht leisten.
Es freut mich, dass wir in puncto Landwirtschaft ja jetzt schon im regionalen Kontext angekommen sind, also ganz speziell auch in unserer Region. Es gibt ja einen gewissen Grund, warum wir Sie interviewen können, nämlich Sie sind eingeladen zur Veranstaltung Palmen im Ausseerland, im Bad Ausseerkurhaus, die heute Abend stattfindet, und Sie treten dort mit einem Impulsreferat als Keynote Speakerin auf, so heißt es heute, bei der Veranstaltung vom Club of Rome gemeinsam mit dem Verein Biosphärenpark Dachstein-Salzkammergut Totes Gebirge geht es um die zentrale Frage, wie gehen wir in unserer Region mit dem Klimawandel um? Was sind denn die konkreten Auswirkungen, die wir bereits jetzt in einer alpinen Region wie dem steirischen Salzkammergut erkennen können, und welche Auswirkungen werden wahrscheinlich die nächsten Jahre noch bringen?
Ich glaube, man muss immer bedenken, dass es sozusagen Auswirkungen auf zwei Ebenen gibt. Nicht? Die eine Ebene ist die Treibhausgasemissionen. Das heißt, wenn wir die reduzieren müssen, hat das Auswirkungen. Nicht? Das heißt, da eben andere Energiesysteme, andere Mobilitätssysteme. Und das hat natürlich schon sehr starke Auswirkungen auf eine Region, vor allem auf eine Tourismusregion. Und andererseits sind es natürlich die Auswirkungen des Klimawandels selber. Also, dass eben weniger Schnee da sein wird oder Schnee weniger lang liegt, dass die Gletscher schmelzen, dass gewisse Baumarten mit der Erwärmung nicht mehr zurande kommen, Schädlinge überhand nehmen, die vorher kein wirkliches Problem waren. Aber also sozusagen das, was das Klima und das Wetter, auch die Extremereignisse, was die selber verursachen. Also es gibt immer beide Aspekte und es ist sinnvoll, beide gemeinsam zu betrachten. Wir neigen dazu, dem ersten Aspekt, also wie können wir Treibhausgase reduzieren und was bedeutet das, viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber im Grunde genommen müssen wir beides machen. Und vor allem im zweiten, bei der Anpassung, sind die Regionen meistens auf sich selbst gestellt. Nicht? Also die Minderungsmaßnahmen, die kommen mehr oder weniger von oben herunter, aber die Anpassungsmaßnahmen, also dass ein Bach jetzt jedes Mal Hochwasser, bei jedem Gewitter zu einem Hochwasser führt, da ist kein, da kommt nicht von oben irgendwo der Hochwasserschutz daher, sondern da muss sich die Gemeinde unter Umständen auch der Einzelne selber drum kümmern. Und da gibt es eben sehr vieles. Das fängt mit der Hitze an, die ist natürlich in Städten problematischer wie im Salzkammergut. Aber auch hier müssen wir davon ausgehen, dass einfach es heiße Tage geben wird, die für die Menschen belastend sind. Und auch davor muss man sich in den Häusern schützen können. Also auch da muss man bei der Gestaltung der Häuser darauf Rücksicht nehmen, dass es eben nicht mehr so ist, dass man schaut, dass möglichst viel Sonne reinkommt, sondern dass man unter Umständen die Sonne auch vor allem im Sommer ausblenden muss durch entsprechend schattengebende Bäume oder Vordächer oder was immer. Also Hitze ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, sind natürlich die, alles was mit Wasser zusammenhängt. Und es ist so, dass in einer Atmosphäre, die um 1 Grad wärmer ist, ungefähr 7-10% mehr Wasser enthalten ist. Das heißt, es kann pro Starkregenereignis, pro Gewitter, kann bei sonst gleichen Verhältnissen um 10% mehr runterkommen. Da wir jetzt in Österreich schon eine Erwärmung von 2,3-4 Grad haben gegenüber vorindustriellen Zeit, sind wir schon bei praktisch 25% mehr Wasser. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Hochwasser, Überschwemmungen, aber auch dann im Zusammenhang mit Starkregen durchaus auch Muren, und dass die einfach häufiger werden und dass daher der Lebensraum stärker bedroht ist.
Was wären da die konkreten Aufgaben in der Kommunalpolitik eben in diesem Bereich der Klimaanpassung? Was könnten die Gemeinden im Vorfeld machen, um da einfach sicher in die Zukunft gehen zu können? Welche Klimastrategien gibt es da?
Ein wesentlicher Teil, wenn wir jetzt von Extremereignissen geredet haben, ist, dass man eine Art Risikokarte erarbeitet. Welche Risiken treten im Gemeindegebiet wo potenziell auf. Du hast auch, wie bald, also ist das etwas, was schon jetzt in diesen Jahren schon passiert oder erst, wenn es dann noch um ein halbes Grad wärmer ist, aber man muss sich das halt anschauen und zwar eben nicht nur, was ist jetzt, sondern weil es ja zunehmend mehr Gebiete betreffen wird und mehr Extremereignisse betreffen wird, dass man da vorausschauend schaut und sich dann überlegen, wie kann ich mich da schützen und das kann natürlich zum Teil durch harte Maßnahmen wie irgendwelche, ich weiß nicht, Lawinenverbauten oder Hochwasserdämme sein. Aber gerade in einem Gebiet wie im Salzkammergut ist es vielleicht besser, wenn man sich eher überlegt, kann ich noch irgendwo Retentionsbecken schaffen, kann ich irgendwie das Wasser auf andere Weise binden. Wir haben jetzt sehr viel versiegelte Flächen, wo das Wasser nicht versickern kann. Auch da gibt es inzwischen schon sehr gute Methoden, unter dem Titel Schwammstadt gibt es da einiges. Also da gibt es Möglichkeiten, dass man dafür sorgt, dass eben Wasser versickern kann. Und umgekehrt aber auch, dass man schaut, wo kann ich Wasser speichern, damit ich auch das Gegenteil, also zu trockene Phasen, damit ich dann auch etwas unternehmen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Stürme, die sollte man gerade in so einem Gebiet nicht vergessen, die ja dann auch den Wald oft sehr stark betreffen. Also auch da, weil der Wald ist ja auch ein Schutz, nicht? Und wenn wir den Schutzwald verlieren, dann haben wir noch einmal größere Probleme im Siedlungsraum. Das heißt, da gibt es eine Menge Sachen, die zu tun sind. Und ich glaube, das ist aber nicht etwas, wo man sagt, jeder Ort muss jetzt, sondern wo wirklich jede Region, jede Ortschaft sich selber überlegen muss, naja, wo sind die kommenden oder die schon vorhandenen oder die kommenden Probleme und wie können wir die lösen? Und das wird manchmal irgendein Schutz sein, manchmal wird es eine Aussiedlung sein. Also das werden ganz unterschiedliche Sachen.
Eine Aussiedlung?
Ja, dass man einfach von gewissen Gefahrenzonen die Menschen absiedelt.
Okay. Also die roten Zonen, die was früher schon gegeben hat, dass sie die vielleicht verlagern oder, ja, oder anders. Ja, ja. Wegen einem Waldbestand, da ist ja die Fichte relativ wärmeempfindlich. Und dass man dann in Zukunft einfach auch keine Fichten mehr nachsetzt, sondern auf andere Bäume zurückgreift.
Also der Wald ist so ein gutes Beispiel dafür, dass es, nachdem wir jetzt in einer Phase der Veränderung sind, dass es eigentlich nicht jetzt die eine andere Baumart gibt, die man pflanzen sollte, sondern dass wir wieder Mischwälder brauchen.
Also Tiefwurzler und Flachwurzler, dass die einfach nebeneinander gut leben können.
Ja, und vor allem, dass Bäume, die jetzt schon gut gedeihen und solche, die dann bei höheren Temperaturen oder auch geringerem Niederschlag noch gut gedeihen, also wir müssen ja schauen, dass wir ständig einen Bewuchs haben. Und wir wissen ja auch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Nicht? Wir wissen zwar für die nächsten 10 Jahre so ziemlich sicher, weil da die Maßnahmen erst in der Zeit anfangen zu greifen, wenn sie dann einmal gesetzt werden. Aber darüber hinaus, 10 Jahre für einen Baum sind ja gar nichts. Nicht? Das heißt, für einen Wald muss ich einfach einen diversen Wald pflanzen, damit ich für unterschiedliche Entwicklungen gut gerüstet bin.
Also wären wir eigentlich auch wieder dort, was die Natur von Haus aus macht, also der Mischwald.
Natürlich. Ja. Vielleicht nicht genau derselbe Mischwald, wie der vor nicht 100 Jahren war. Es werden andere Baumarten sein, aber wir brauchen einen Mischwald. Und das gilt aber genauso auch für alle anderen Bereiche. Und damit wir sozusagen resilienter sind, das heißt, damit wir widerstandsfähiger sind. Das gilt also auch, wovon lebt das Ausseerland? Wenn ich mich nur auf Tourismus konzentriere und dann eben durch die Rahmenbedingungen Tourismus nicht mehr attraktiv ist, wir haben es in Corona erlebt, dann gibt es wirkliche Probleme. Das heißt, mehrere Standbeine diversifizieren ist etwas ganz, ganz Wesentliches und das gilt für die Wälder, das gilt insgesamt für die Landschaft und natürlich eben auch für die Arten, wovon die Menschen leben, nicht, dass man hier eine Vielfalt hat.
Bringen wir es an, was sind denn die Chancen und die Risiken der Tourismusbranche, vor allen Dingen hier in unserer Region, dem Salzkammergut, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich habe jetzt keine spezielle Studie für Salzkammergut gemacht, das müsste man sich im Detail anschauen, aber natürlich sind viele Flächen im Salzkammergut einfach so niedrig, dass wir nicht auf Dauer mit entsprechender Schneelage rechnen können.
Also es geht um Skifahren
im Winter? Es geht um Skifahren im Winter, selbstverständlich, aber sozusagen, es ist ja nicht so trivial, was macht man denn? Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, Skifahren schreiben wir ab, dafür tun wir das, dafür ist nicht so selbstverständlich. Nicht? Sommer, glaube ich, wird kein Problem sein im Salzkammergut, aber da könnte man sich wahrscheinlich das Angebot auch noch, ausweiten. Aber ich glaube, dass in zunehmendem Maße die Menschen hierher kommen werden, weil die Natur noch einigermaßen intakt ist. Und das heißt, es wäre ein ganz wesentlicher Faktor, dass man die Natur intakt lässt und dass man ihr Raum lässt, dass man nicht alles verbaut, dass man keine großen Absperrungen in Form von Schnellstraßen und Ähnlichem macht, dass die Natur wirklich noch als Netzwerk bestehen kann.
Ich finde es sehr spannend, dass Sie das ansprechen. Es ist ja so, aus Seeland, im Altersheim speziell, ist der Fokus jetzt schon auf dem Sommertourismus. Also der Sommertourismus generiert die Nächtigungszahlen. Und ein Klimaanpassungsweg ist natürlich, dass man sagt, man dehnt die Saison aus in den Herbst hinein, beginnt im Frühjahr früher, wenn es schon schön ist. Die Sache ist nur, wie nachhaltig kann dann in dem Fall so eine Anpassungsstrategie sein, wenn das Sommer ja jetzt schon sehr, sehr voll ist. Kann man vielleicht dann durch eine Anpassungsmaßnahme an den Klimaschutz bewirken, dass man trotzdem irgendwo das Ganze übersteuert?
Also ich habe vorhin von Resilienz geredet. Das Zweite, was man braucht, ist auch Suffizienz. Man muss auch irgendwann einmal sagen, das genügt. Wir brauchen nicht noch und noch und noch Touristen. Nicht? Man muss halt schauen, ich glaube, da geht es schon um ein vernünftiges Verhältnis von lokaler Bevölkerung und Touristen. Und immer noch mehr Touristen durch immer noch größere Hotels wird wahrscheinlich dann letzten Endes, also wird vielleicht am Anfang gut gehen, aber irgendwann schreckt es dann die Touristen ab, weil sie eben nicht dort wohin gehen wollen, wo es so ausschaut wie überall anders, sondern weil sie das Spezifische sehen wollen. Und das heißt aber auch, dass man die Kultur pflegt, die es ja im Salzkammergut sehr ausgeprägt gibt. Das Salzkammergut ist ja eine wirkliche Kulturregion, die sehr viele Einzigartigkeiten hat und die wirklich zu pflegen, also jetzt nicht nur im Sinne von museal und für die Fremden, machen wir halt ein Schublattl oder irgendwas, sondern dass das wirklich ein Teil des Lebens der Menschen ist, was ja auch für die Einheimischen sinnstiftend ist und identitätsstiftend. Und das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Wir neigen dazu, dass das, was irgendwer anderer anbietet, müssen wir auch anbieten. Nein, weil die Leute kommen ja wohin, weil sie die Eigenheit dieser Region kennenlernen wollen und nicht, weil sie dasselbe haben wollen, wie sie, ich weiß nicht, in der Schweiz oder in Skandinavien oder sonst wo hätten.
Ja, es könnte ja in eine Richtung gehen, einfach das Naturerlebnis, das Bewusstsein für die Natur, auch fürs Klima, auch fürs Menschsein, fürs Bewusste, einfach mehr zu kultivieren, wach zu küssen, dass in der Urlaubszeit, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, die Menschen, die ins Ausseerland kommen, die kommen nicht, weil sie da Massentourismus haben wollen oder weil sie da mehr von Unterhaltung oder Party oder Alpen Walt Disney haben wollen, sondern weil sie einfach Ruhe suchen sind und weil sie die Natur wertschätzen, auch die intakte Natur, was wir Gott sei Dank noch haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es allerdings inzwischen viele Menschen gibt, die eine gewisse Anleitung brauchen. Also
Es gibt ja jede Menge, es gibt ja inzwischen dieses Waldbaden, es gibt die Naturführer, es gibt die Wanderführer. Man kann ja eigentlich so viel machen im Urlaub, wo man keine Bauten dazu braucht, sondern wo man einfach nur den offenen Geist, das Sehen, das Hören, das Schmecken, also die Sinne kultiviert und mit dem einfach ausgeht. Und das vielleicht angeleitet. Ja,
ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und wie gesagt, dazu gehört aber, dass die Natur intakt bleibt. Also wenn man riskiert, dass man um einiger Nächtigungen willen sozusagen immer auf mehr Natur verzichtet, dann wird es unattraktiv. Wenn ich zuerst noch in eine Stadt gehen muss, bevor ich irgendwo am Stadtrand wieder Natur finde, ist das nicht mehr, und diese Stadt so ausschaut wie eben jede andere Stadt auch und nicht mehr mit dem entsprechenden Stil vom Salzkammergut, dann wird der Tourist auch nicht mehr kommen.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort jetzt und das heutige Gespräch hat durchaus gezeigt, dass Themen Klimaschutz und Klimaanpassung in ihrer Gesamtheit sehr komplex sind und dass man im Rahmen einer Podcast-Sendung gewisse Dinge nur anreißen, aber nicht in letzter Konsequenz ultimativ vertiefen kann. Ich denke, es ist trotzdem klar geworden, dass jeder Einzelne durch sein Verhalten zur Lösung des Problems beitragen kann und dass wir auch auf der Ebene der Gemeindepolitik viele Ansätze verwirklichen könnten, wenn wir gemeinsam uns darum bemühen, wie Frau Kromp-Kolb sagt, an einer enkelfitten Zukunft zu arbeiten. Liebe Frau Kromp-Kolb, ich freue mich schon auf die Veranstaltung heute Abend, Palmen im Ausseerland, und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch.
Gerne.
Liebe Evi, vielen Dank an dich, dass ich das Interview mit dir führen durfte.
Dankeschön, immer wieder eine Freude. Danke auch an die Frau Kromp-Kolb fürs Zeitnehmen und fürs nette Gespräch.
Gerne.
Und wer das Thema vertiefen mag, dem empfehle ich das aktuelle Buch von Frau Kromp-Kolb mit dem Titel Plus 2 Grad, warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten. Wenn euch zu Hause dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich darum bitten, anderen Menschen davon zu erzählen und uns weiter zu empfehlen. Immer daran denken, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Frühlingsbeginn, nicht zu warm und nicht zu kalt.